SRF Digital.
Ich bin Jörg Tschirre und diese Woche sind wir Traktor gefahren. Aber nicht nur das, weil wir haben noch andere Themen, nämlich Handys, die niemandem wehtun, nicht dem Mensch und nicht der Umwelt, weil sie unter fairen Bedingungen produziert werden. Und einer, der diese Woche ein dickes Grinsen im Gesicht hatte, der Kim Schmitz, der die Welt besser kennt als Kim.com, der Mann hinter der File-Sharing-Seite Mega Upload. Mega Upload ist vor einem Jahr zugemacht worden und dem .com wird Verletzung vom Urheberrecht vorgeworfen. Allerdings, ein Urteil dazu gibt es noch nicht und der Kim.com, der hat es vergangene Jahr nicht ungenutzt verstreichen. Diese Woche hat er seinen neuen Service präsentiert, der einfach nur noch Mega heisst. Schon ein paar Tage nach dem Start sollen dort über 1 Million Leute mitmachen. Ich habe auf SRF4 News erklärt, was Mega für einen Service ist. Ja, im Grunde genommen ist Mega nichts anderes als andere Dienste wie zum Beispiel Dropbox oder Google Drive, die man schon kennt. Mega vermietet Online-Speicherplatz. Man kann seine Dateien in der sogenannten Cloud speichern lassen, also auf einem Server irgendwo im Internet und hat danach eben Zugang zu den eigenen Dateien von überall her auf der Welt.
Das tönt ziemlich legal.
Das ist auch legal, im Gegensatz zu diesem vorherigen Dienst Mega Upload, wo das nicht ganz der Fall war, betonen die Betreiber diesmal, dass es legal ist und dass sie eben auch gar nicht wissen, was die Benutzer bei ihnen speichern. Denn wenn man einen File zu Mega hochlädt, dann wird das schon während des Hochladens verschlüsselt. Also die Betreiber von Mega wissen gar nicht, was auf den eigenen Servern drauf ist. Allerdings, das muss man noch anmerken, im Moment läuft eine hochtechnische Diskussion darüber, wie sicher diese Verschlüsselung wirklich ist, also da muss man noch ein bisschen schauen, wie das geklärt wird.
Trotz diesen technischen Sicherheitsfragen, die noch offen sind, der Dienst ist sehr attraktiv. Nach wenigen Tagen gibt es bereits über 1 Million Benutzer. Was macht den Service so attraktiv?
Ja, ein Grund ist, dass im Vergleich mit der Konkurrenz eben sehr viel Speicherplatz geboten wird. 50 Gigabyte werden gratis angeboten. Wer mehr will, kann zahlen. Für 30 Euro im Monat gibt es dann zum Beispiel 4 Terabyte. Und das ist wirklich eine sehr große Menge, die da geboten wird. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie sich das für die Betreiber überhaupt rechnen soll. Im Vergleich die Konkurrenz, die ist bis zu 20 Mal teurer. Also das Geschäftsmodell hinter Mega, das ist noch nicht ganz klar. Es gibt noch einen weiteren Grund, wieso das aber so attraktiv ist und die liegt in der Figur von Kim.com, Kim Schmitz, wie er früher hieß, selbst. Der hat es in den letzten Jahren verstanden, sich als Kämpfer für ein freies Internet zu stilisieren, so als der, der jetzt endlich den Kampf mit den großen Hollywood-Studios aufnimmt.
Und ist er das tatsächlich, Kim.com, ein Kämpfer für das freie Internet?
Ja, da ist natürlich sehr viel Selbstinszenierung dabei. Also Kim.com ist in erster Linie ein Geschäftsmann, der eben auch mit nicht immer ganz legalen Methoden vorgeht. Es liegt sogar schon eine Verurteilung vor. In Deutschland wurde er wegen Insiderhandel vor Gericht und verurteilt. Mit Mega Upload hat er viel Geld verdient, das hat er aber nicht ausgegeben, irgendwie so in Robin Hood-Art, um eben für ein freies Internet zu kämpfen, sondern hat sich eine große Villa geleistet, einen Limousinenpark. Bei der Razzia vor einem Jahr hat die Polizei Besitztümer für fast 20 Millionen Dollar beschlagnahmt. Also er gibt sich nach außen vielleicht als Robin Hood, aber ist das dann nicht wirklich. Wieso aber er diese Rolle eigentlich gut spielen kann, hat auch ein bisschen mit dem Vorgehen seiner Gegner zu tun. Im Vorfeld wurde er vom neuseeländischen Geheimdienst unerlaubterweise abgehört. Der Premierminister musste sich danach dafür entschuldigen. Und auch bei der Razzia selbst, die auf Drängen des amerikanischen FBI geschah, ging es sehr spektakulär und man könnte auch sagen, ein bisschen exzessiv zu. Bewaffnete Polizisten ließen sich da aus Helikoptern über der Villa abseilen wie in einem Agentenkrimi und .com selbst hat diese Szene jetzt bei der Präsentation des neuen Services quasi zitiert. Er hat wiederum Polizisten abseilen lassen aus Helikoptern, diesmal waren es aber Models in sehr kurzen Röcken. Die Landwirtschaft ist in der Schweiz ja lieb und teuer. Es sollte also niemand überrascht sein, dass das erfolgreichste Game aus der Schweiz eins ist mit Traktoren und ab und zu mal einem Eidröscher. Der Landwirtschaftssimulator. Der Reto Wittmer hat sich das Game mal genauer angeschaut, ist hinter die Steuer angehockt und hat nachher Rebecca Williger alles darüber erzählt.
Der Landwirtschaftssimulator ist beliebt, verkauft sich wie warme Weckli. Um was geht es in diesem Spiel?
Es geht um Traktoren, um grosse Traktoren, es geht um Landwirtschaftsmaschinen, so Mähdrescher oder Vollernter, so Gefährt, um die geht es.
Also ein Spiel für kleine Buben und grosse Buben.
Kann man so sagen, ja. Und ich, quasi der grosse Bub, bin zu einem kleineren Bub gegangen. Ich bin zu Michael Bracher auf Alchensdorf. Der Michael ist Bauernsohn, also quasi ein Doppelprofi. Aha. Und weil er gamet eben auch noch. Und im Spiel ist er ein Grossgrundbesitzer mit einem ziemlich grossen Arsenal. Von Traktoren.
Krone Big X, der hat extra das Ding für vorne durchs Gras zu fahren. Das ist die Herdtöpfelmaschine, Sprötzi. Das ist der Quadrak, der grösste, den ich habe. Das ist der Deutz mit der Seimaschine dran, der Amazone. Das hier ist der Rübeler, dann kann ich Rübe ausmachen. Das ist der Glas, der grösste Standardtraktor auf der Welt. Nachher, das hier ist der Case, mein Frontladertraktor. Der Valtra, eben mein Lieblingstraktor. Und das hier ist der Fendt, der Bührer und der Deutz, dieser noch. Das ist der 7250 TTV. Das ist der ganze neu.
Ihr sagt eigentlich ja alles aus, um was es hier in dem Spiel geht. Also möglichst viele so Maschinen und vor allem auch Traktoren zu haben, so viel wie man auf einem normalen Bauernbetrieb gar nicht hat. Und also der Sammeltrieb wird da sehr angeregt in dem Spiel. Und damit man eben so Traktoren überkommt, muss man bauen. Also man muss Felder pflügen, dann ansehen, kann man ernten und dann den Mais oder so zum Beispiel verkaufen. Dann kommt man Geld über und mit dem Geld kann ich dann wieder einen Traktor kaufen.
Aber auf einem Bauernhof gehören ja zum Beispiel auch Tiere. Wie sieht es denn mit denen aus?
So ein bisschen Statistenrolle. Es hat ein paar Schöfe, habe ich entdeckt. Die sehen zwar mehr wie Hochlandrinder aus. Und dann hat es ein paar Kühe, die sehen aus wie Kühe. Das war dann aber gewesen. Sonst hat es wirklich Maschine. Und das ist halt, wenn man ja schon nicht könnte, im echten Leben Traktor fahren, die meisten von uns, dann kann man es halt wenigstens in dem Simulator. Und das, das findet es super, sagt der Michael.
Mit grossen Maschinen herumfahren, das ist eben beeindruckend. Mit unserer Lehrtochter, ehemaligen, habe ich einmal mit einem 180 PS Traktor herumfahren. Das war cool.
Also mit einem richtigen?
Ja. Valtra, da habe ich hier. Das fasziniert recht. 25 bin ich gefahren.
Wow. Grosser Vorteil für den Bauernsohn Michael ist natürlich, er hat auch wirklich richtige Traktoren daheim.
Aber allerdings natürlich nicht die ganz grossen, die er eben im Game hat, aber sie sind die richtigen, ja.
Also du warst auf dem Hof bei Michael und hast von ihm den Landwirtschaftssimulator gezeigt bekommen, hast es aber nicht so lange
ausgehalten. Nein, es hat mich nicht so wahnsinnig reingerissen jetzt in das Game. Und vor allem sind draussen wirklich zwei richtige Traktoren gestanden. Und da wollte ich testen, wie das Gefühl ist, effektiv Traktor zu fahren, nicht im Game.
Aber gleich eben, das Game ist ein Riesenerfolg.
Es ist ein riesiger Erfolg. Die erste Version 2008 ist 250'000 Mal schon verkauft worden. Die erste Version, alle Versionen zusammen, bis heute über 3 Millionen Mal. Das ist eine hohe Zahl für so ein Game. Der Landwirtschaftssimulator 2011, diese Version, ist sogar im 2010 das meistverkaufte PC-Spiel in Deutschland gewesen, also von dem Genre, von dieser Kategorie. Das ist ein riesiger Erfolg für eine kleine Firma. Das ist eine Schweizer Firma in Schlieren, die das Spiel entwickelt. Und darum ist das auch der Landwirtschaftssimulator eigentlich das erfolgreichste Schweizer Spiel, das es gibt.
Warum dieser Riesenerfolg?
Also sicher nicht wegen der Grafik. Die haut einem nicht so um. Es hat auch teilweise so Fehler drin. Sicher auch nicht wegen der Nähe zu der Realität. Chef, da hast du vorher gesagt, sehen zum Beispiel eher aus wie so Hochlandrinder, sehr eigenartig. Stehen also vereinzelt auf den Wiesen rum, also überhaupt nicht wie Chef, so zusammen gehen immer. Dann Traktoren reagieren total unlogisch. Manchmal, man kann zum Beispiel in den See reinfahren und dann versinkt das Gefährt nicht, sondern schwebt so im Wasser drin, es schwimmt quasi. Es gibt auch keine Schäden, wenn ich in den Hag reinfahre. Aber das ist alles eben unwichtig, weil das geht im Spiel auch nicht. Weil der Erfolg, denke ich, kommt davon her, es ist eine Landwirtschaft, das spricht natürlich viel an, wir können uns etwas darunter vorstellen. Dann ist es kinderfreundlich, ich tue virtuell mit Traktoren, kann ich spielen, die fahren. Dann ist es harmlos auch, es simuliert so ein bisschen eine heile Welt, das ist die Eltern, wo vielleicht der Sohn sagt, der will gerne irgendetwas gamen auf dem PC, fragen sich, was soll man denn kaufen, oder? Dann darf es ja nicht ein Spiel sein mit Gewalt und so drin. Und dann kann man eben den Landwirtschaftssimulator kaufen und ist sicher, da kann ich den Kind geben, die können in Ruhe damit spielen, es hat keine Gewalt drin, keine Pornografie oder sonst irgendetwas, wo man sich Sorgen machen muss. Und dann hat das Spiel auch noch so eine Endlosigkeit, das hat ja kein Ende, man kann eigentlich endlos kann man das spielen. Es geht nie
endlos
zu Ende.
Endlos Traktor.
Ja, endlos. Und ich kann es sogar noch erweitern. Es gibt so Mods, das sind so Erweiterungen aus dem Internet. Da kann ich neue Traktoren abladen oder auch Traktoren selber machen und die dann mit anderen tauschen, im Game einbauen.
Und,
so.
Und genau, eben um das geht es ja eigentlich in diesem Game hauptsächlich, um Traktoren.
Traktoren.
Wie realistisch sind die in der Simulation?
Also die sind realistisch. Die, also im Sinn von, dass es die Hersteller oder die Modelle, die gibt es effektiv, also das ist identisch zum Realen. Es ist so, dass die Hersteller zum Teil sogar etwas zahlen jetzt, damit sie ihre Traktoren in dem Spiel können integrieren können, so als Werbung. Also das ist sehr realistisch und ich habe das mit dem Michael zusammen gespielt, der ist ja Bauernsohn und dann haben wir zum Beispiel so eine Art Gabelstapler haben wir so Futtersäcke transportiert und das war noch lustig gewesen. Dann ist im gleichen Moment wirklich, das war Zufall gewesen, ist Michael sein Vater draußen auf dem Hof, hat er auch mit dem gleichen Gabelstapler in echt Futtersack auch rumgefahren. Das war wirklich ein Zufall, das war lustig. Also Fahrzeug 1:1 aus der realen Welt im Spiel. Aber der Rest ist dann eben eh noch unrealistisch. Also das Fahren im Traktor dann im Spiel hat nicht viel mit dem echten Traktor zu tun. Da habe ich ja dann auch eben herausgefunden, wo ich richtig Traktor gefahren bin im Video. Man stürzt dort so über die Tastatur, denn das Motorengeräusch ist eigentlich irgendwo sehr eigenartig. Darum zum Beispiel der Michael, der macht, hat er mir gesagt, Ton meistens ganz aus und lässt dazu Musik während dem Traktorfahren.
Ja, wer jetzt denkt, das möchte ich gerne mal sehen, wie der Reto Wittmer da Traktor fährt, kann man im Fall bei uns auf der Webseite, gibt es ein Video dazu, srf.ch, dort unter digital. Beim Kaffee, da schauen wir ja schon drauf, dass er aus möglichst fairem Handel kommt. Und auch Kleider, die sollten besser nicht aus dem Sweatshop kommen, wo die Arbeiter bis aufs Blut auspresst werden. Nur das, was wir im Hosensack gegen Mittis tragen, da schauen wir noch nicht genau, auf das Handy nämlich. Dort haben wir so gut wie keine Ahnung, unter welchen Bedingungen das ist gemacht worden. Es gibt aber Projekte, die das ändern wollen. Fairphone zum Beispiel. Ich habe Rebecca Williger erklärt, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Das ist ein Smartphone, das aus fairem Handel eben oder kommt. Also eins, wo man weiss, woher das Materialien stammen, die drin sind, vor allem welche Metalle das drin verarbeitet sind und wo man eben auch genau weiss, unter welchen Bedingungen dass so ein Smartphone ist entstanden.
Also eben das, wo man vom Kaffee oder der Banane schon lange kennt.
Eigentlich eine Art Fairtrade-Label, ja. Nur, dass das bei der Elektronik einfach viel komplizierter ist, so ein Label können zu vergeben. Also man kann man sich selber vorstellen, beim Kaffee ist es einfach Bohnen, bei Bananen ist es Frucht. Und er irgendwie beim Konsument landet, beim Smartphone, vom Abbau von den Rohstoffen, die für das Gerät nötig sind, bis es das Gerät fertig montiert ist, da sind x Zwischenschritte drin und es ist quasi im Moment noch unmöglich, alle Beteiligten wirklich können zu kontrollieren, wie das sie das machen. Und auch das Gerät selber, wenn das dann eben zusammen ist, ist das natürlich viel komplexer als eine Banane oder eine Kaffeebohne. Allein im Smartphone sind 60 verschiedene Materialien etwa drin. Ja. Gut 30 davon sind ja auch noch verschiedene Metalle, die irgendwie aus einer Mine aus der ganzen Welt kommen könnten.
Ja, und dort steht es um die Rechte der Arbeiter wahrscheinlich nicht immer zum Besten.
Ein Beispiel, das wir jetzt auch in letzter Zeit viel davon gehört haben, ist der Kongo. Von dort kommen viele Metalle, die für die Herstellung von Smartphones gebraucht werden, für die Akkus, etwa Kobalt, Tantal sind so Namen, die man kennt. Und ein Problem ist eben, wie dass die abgebaut werden. Also Kinderarbeit ist keine Seltenheit im Kongo. Und das andere Problem ist, dass Profit aus dem Abbau dann eben häufig irgendwie in den Taschen von der Bürgerkriegspartei landen. Also dass man eigentlich mit dem Kauf vom Smartphone so indirekt den Bürgerkrieg ein bisschen befeuert. Und ein Projekt wie Smartphone möchte dem etwas entgegenschieben, also möchte mehr Transparenz haben. Es ist nicht die einzige Bemühung, die in diese Richtung geht. In den USA zum Beispiel gibt es ein Gesetz, das den Firmen vorschreibt, dass sie müssen sagen, wenn sie Rohstoffe aus dem Kongo verwenden. Es gibt aus Deutschland kommendes Projekt, das so eine Art Datenbank machen für die Rohstoffe. Also dass man dann wie einen Fingerabdruck hat und genau können sagen, das Metall das kommt aus dieser Mine und in dieser Mine ist eben alles in Ordnung. Im Moment ist man von so etwas noch sehr weit entfernt. Sogar die Leute, die das Fairphone machen, also das fair hergestellte Smartphone, die sagen, im Moment ist es noch unmöglich, ein hundertprozentig fair hergestelltes Smartphone überhaupt zu machen. Sie wollen mit diesem Projekt aber sicher auch ein bisschen sensibilisieren. Sie wollen eben zeigen, dass faire Produktion auch bei Hightech wichtig ist.
Aber Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion, du sagst jetzt, die Herstellung von so einem Gerät, das ist ja nur das eine. Es kommt dann auch noch darauf an, was am anderen Ende von der Lebensdauer von so einem Handy passiert, wenn das Gerät langsam den Geist aufgibt.
Also das Recycling eigentlich, ja. Genau. Und das ist eben bei den Smartphones und Handys auch nicht immer so fair, was da läuft. Viele von den neuen Geräten, die haben fest verbaute Teile drin, die kann man nicht mehr so einfach rausnehmen. Also wenn das Gerät kaputt ist, muss man es meistens gleich wegfallen. Und beim Recycling ist dann auch eben das Problem, weil es fest verschraubt ist alles, kann man da nicht mehr eine schöne Trennung machen und tut das Gerät eigentlich gerade als Ganzes entsorgen und das landet dann auch häufig als Elektroschrott auf der Abfallhalde wieder in den Entwicklungsländern. Kann dort auch nicht richtig entsorgt werden. Also die Leute gehen zum Teil mit ganz primitiven Mitteln dahinter und probieren, die Metall dort rauszuholen. Das verschmutzt die Umwelt und gefährdet natürlich auch die Leute, die dort auf den Abfallhalden nach irgendwie einen Rohstoff suchen.
Und ganz plump gefragt, was kann man dagegen machen?
Das Fairphone, wo wir es jetzt eben darüber hatten, das zeigt so eine Möglichkeit. Zum einen arbeiten die in Sachen Recycling mit einer Organisation zusammen, die den Elektroschrott den Entwicklungsländern wieder abkauft, zurückbringt in die Industrieländer und hier probiert, es richtig können zu recyceln. Und zum anderen fühlen sie eigentlich schon früher an. Das heisst, sie wollen ihr Gerät, das Fairphone, offen machen, dass es reparierbar bleibt, dass man alle Teile, wenn man will, sogar selber ausprobieren. Also, dass man es nicht einfach wegwerfen muss, nur weil zum Beispiel der Akku den Geist hat aufgegeben. Das Problem, das man dann hat, ist, dass das Gerät natürlich eventuell klobiger werden kann als die, die wir jetzt kennen, dass es vielleicht schwerer ist, dass es in den Funktionen eingeschränkt sein könnte. Und die Frage ist dann natürlich, kaufen die Leute so ein Gerät, nur weil es fair hergestellt ist, aber Konkurrenz hat andere Handys, die billiger sind und technisch vielleicht mehr können.
Ja, aber am Schluss entscheiden ja wir mit dem Portemonnaie, ob so ein faires Handy auch erfolgt.
Absolut. Und wenn man jetzt mit Erfolg versteht, dass ein faires Handy mehr verkaufen sollte als zum Beispiel Android-Geräte oder iPhones, dann ist das ganz klar, allein schon von der Menge her, unmöglich. Das Fairphone, wenn das startet, das ist für den Herbst von diesem Jahr geplant, dann gehen sie mal mit ganzen 10'000 Geräten in die Läden. Und zum Vergleich, Apple, die verkaufen jeden Tag allein etwa 20 Mal so viele iPhones. Und ich glaube, man muss das Projekt Fairphone ein bisschen in den Kontext stellen, wo so Umweltverbände Organisationen für Entwicklungszusammenarbeit dreistellen, nämlich die sagen, es ist auch mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und vergleiche es so ein bisschen mit den Kleidern, mit der Textilindustrie. Dort hat es vor 20 Jahren genau die gleichen Diskussionen gegeben, die man jetzt so ein bisschen mit Elektronikgeräten hat. Es hat kaum Bewusstsein gegeben für die Missstände, die dort herrschen. Und da hat sich heute doch einiges bessert. Also man legt sicher mehr Wert auf die Arbeitsbedingungen, wie Kleider produziert werden. Man legt auch viel mehr Wert darauf, dass da die Umwelt Belastung möglichst gering gehalten wird. Und ich glaube, es ist schön, wenn man jetzt sieht, dass es bei der Elektronik langsam in die gleiche Richtung geht.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Diese Woche hat es der Beat Meyer geschrieben und er hat folgende Frage. Sein Sohn hat sich ein iPad gekauft und er interessiert sich jetzt dafür, wie das gebraucht wird. Guido, du weißt mehr.
Genau, er hat eigentlich noch eine gute Idee gehabt. Er möchte jetzt eigentlich wie ein Werkzeug haben, wo er mal, bevor er jetzt anfängt, seinem Sohn Zeugs zu verbieten oder Regeln aufzustellen oder so, das erste Mal schauen, wie nutzt er es eigentlich genau, was braucht er, wie lange. Und er ist jetzt eigentlich auf der Suche nach einer App, wo er wie kann messen, wann wird das Gerät genutzt, was für Apps werden genutzt, wie lange, um nachher aufgrund von diesen Daten sozusagen so ein bisschen rationaler zu diskutieren mit seinem Sohn. Finde ich noch eine interessante Idee. Ich glaube allerdings, es gibt nicht wirklich eine richtig schöne Lösung dafür. Und die einzige, die es gibt, eigentlich, ist Jailbreaken. Also das Gerät so auftun, dass er Zeug darauf installieren kann, das man eigentlich normalerweise nicht könnte darauf installieren. Dort habe ich beim Suchen eine App gefunden, wo das geht, also wo man dann anzeigen lassen kann, welche Apps wie lange gebraucht worden sind. Mit einem normalen iPad oder normalen iPhone geht das aber nicht, und zwar weil eben das Betriebssystem, das iOS, genau das eigentlich verbietet, aus Sicherheitsgründen, dass einzelne Apps anderen Apps dreifingerle und messen, was andere Apps machen und so, weil man mit dem auf eine Art eben auch einen Haufen Sicherheitsproblem auftut erst. Also mit einem normalen iPad kann man das Problem eigentlich nicht lösen. Und nur jetzt, um das Monitoren, das Gerät jailbreaken gehen, das wäre mir jetzt, glaube ich, zu riskant.
Ja, man handelt sich ja ein bisschen Probleme, die man sonst nicht hätte.
Genau.
Aber auch wenn es jetzt
vielleicht hier... Vielleicht findet der Sohn dann einfach raus, wie man das Gerät jailbreakt, genau, um andere Sachen machen damit. Und wenn er das dann eh schon gemacht hat, dann, ja, dann kannst du Beat dann vielleicht nochmal überlegen.
Aber so eine einfache Lösung, die es eben schon existieren würde, die gibt es jetzt in diesem Fall nicht. Vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag, schreibt uns das. Oder vielleicht habt ihr auch eine Frage, wie jetzt der Beat Meier, einen Themenvorschlag, eine Kritik oder sonst etwas. Die könnt uns schreiben an adressedigital@srf.ch oder direkt auf unsere Facebook-Seite SRF Digital heissen wir dort. Und das war es für diese Woche von Digital, einem Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter Digital.